Ein schlichter Rechenfehler war offenbar die Schuld am Scheitern der amerikanischen Mars-Mission vor gut 20 Jahren. Es war eines der ersten Mars-Missionen. Bei der Übertragung der Flugdaten vom amerikanischen ins metrische System gab es eine folgenschwere Verwechslung. Man muss dazu sagen, das metrische System ist das allgemein international anerkannte System. Das hat dazu geführt, dass der 125 Millionen Dollar teure Satellit bereits in der Marsatmosphäre verglühte. Eine banale Verwechslung der Einheiten. Die Europäer rechneten in Newton, die Amerikaner rechneten in Kilopond. Eine Vertauschung mit fatalen Folgen. Die Folge war ein Totalschaden, denn der Mars-Roboter erreichte nie sein Ziel. Inzwischen hat man aus den Fehlern gelernt und es sind ein Dutzend Roboter auf dem Mars gelandet. In unserem heutigen Predigttext geht es auch um eine folgenschwere Verwechslung. Es geht darum, dass wir Menschen ebenfalls etwas leichtsinnig vertauscht haben mit schwerwiegenden Folgen. Und ich lade uns ein, den Predigttext aus Römer 1, Vers 24 bis 32 mitzulesen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leibe untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Dreimal ist in diesem Text die Rede von Vertauschen. Die Wahrheit wird mit der Lüge vertauscht, der Schöpfer mit dem Geschöpf und der Natürliche mit dem unnatürlichen Verkehr. Und deshalb habe ich diesen Text überschrieben mit den Worten: ein verhängnisvoller Tausch. Und über drei verhängnisvolle Vertauschungen will ich mit euch heute reden. Erstens, statt Gottes Erkenntnis, Torheit. Zweitens, statt Anbetung, Versklavung. Und drittens, statt Leben, Tod. Beginnen wir mit dem ersten verhängnisvollen Tausch. Der Tausch der Gotteserkenntnis gegen die Torheit. Ebenfalls dreimal heißt es in unserem Text: darum hat Gott sie dahingegeben. Diese dreifache Aussage zieht sich wie so ein roter Faden durch den gesamten Text. Gott hat die Menschen dahingegeben. Wofür steht das Dahingeben? Im Alten Testament wird dieses Wort sehr oft verwendet, und zwar dann, wenn Gott sein Volk aufgrund seines Ungehorsams an seine Feinde ausliefert. Dahingeben meint also jemand in die Hände eines anderen übergeben oder ausliefern, in die Gewalt eines anderen geben. Dahingegeben ist also ein Gericht. Paulus beschreibt hier das Gericht Gottes über die Menschen. Doch warum hat Gott sie dahin gegeben? Was ist der Auslöser für dieses Gericht? Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen unbedingt die Voraussetzungen für dieses Gericht kennen, sonst geht alles schief, sonst verstehen wir alles falsch. Paulus schreibt in Vers 25, sie, also die Menschen, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Paulus sagt, die Menschen haben die Wahrheit niedergehalten und Gott verworfen. Wir halten also fest, Gott hat die Menschen deshalb verworfen, weil die Menschen Gott zuerst verworfen haben. Genauer gesagt, die Menschen haben die Wahrheit um der Lüge des Götzendienstes willen verworfen. Am Anfang steht immer die Rebellion gegen Gott. Am Anfang steht immer die Sünde gegen den Schöpfer. Und daraus folgt dann auch die Rebellion gegen die Schöpfungsordnung und Sünde gegen Mitgeschöpfe. Bereits die Verse 21 bis 25 zeigen uns ja den Menschen in der Abwärtsspirale. Paulus erklärt, in welchem Zustand sich jeder Mensch wiederfindet, nämlich in Rebellion gegen Gott. Die Schlüsselfrage unseres Lebens ist unser persönliches Verhältnis zu Gott. An diesem Punkt fallen die Würfel. Eigentlich, so Paulus, eigentlich müsste jeder Mensch Gott ernst nehmen. Eigentlich müsste jeder Mensch an Gott glauben. Jeder Mensch müsste Gott ehren. Und die Voraussetzungen dafür sind günstig. Gott lässt sich aus seinen Werken erkennen. Jeder, der erkennen will, kann das tun. Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Das hat Paulus betont. Gott hat einen Anspruch auf unseren Glauben, einen Anspruch auf unsere Anbetung. Das ist unsere Bestimmung, Gott zu ehren. Aber wie sieht die Realität aus? Wir verweigern die Anbetung. Wir wenden uns ab. Das wichtigste Verhältnis unseres Lebens ist kaputt. Und daraus folgt dann die ganze Not, wie wir schon auch letzten Sonntag gesehen haben. Unser ganzes Elend. Daraus folgt, dass der Mensch in diese Abwärtsspirale gerät. Das ist der verhängnisvolle Tausch. Der Mensch will Gott nicht, er hält sich selbst für klug und verfällt der Torheit. Anstatt Gotteserkenntnis, Torheit. Das Tragische daran ist, verweigerte Anbetung führt zum verirrten Denken, führt zum verkehrten Gottesdienst, sprich zum Götzendienst, dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, schreibt Paulus. Wir knien vor den falschen Altären, seien es die Götzenbilder damals, sei es Geld, seien es unsere Hobbys, sei es was immer, woran wir unser Herz hängen und was uns wichtig ist, und dafür empfangen wir Gottes verdientes Urteil. Dahingegeben, sagt Paulus. Nun, an wen hat Gott die Menschen dahingegeben? Paulus sagt, in die Begierden ihrer Herzen. Es gibt ja diesen alten lateinischen Spruch, den die Sportlehrer sehr gerne zitieren. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Dieser Spruch meint, wenn der Körper gesund ist, dann ist auch der Geist gesund. Das heißt also, wenn du sportlich bist, dann denkst du auch klar. Doch die Bibel dreht den Spieß genau um. Das Kernproblem liegt innen statt außen. Genauer gesagt, in unserem Herzen liegt das Kernproblem. Denn aus dem Herzen kommen, sagt Jesus, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Wenn Gott also den Menschen auf sich selbst zurückwirft, dann heißt das, dass der Mensch jetzt seinem eigenen Herzen ausgeliefert ist. Das ist das Kernproblem. Der Mensch wird an seine Triebe und schmutzige Leidenschaften ausgeliefert. Das ist ja gerade die Tragik der ganzen Geschichte. Weil die Menschen nicht auf Gott hören wollten, müssen sie nun auf ihr Herz hören. Doch ohne Gott ist das Herz nicht in der Lage, ein vernünftiges Urteil zu bilden und zu fällen. Und ich muss jetzt Dinge tun, die ich gar nicht tun dürfte. Paulus sagt, dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Und Gesinnung hat ja auch etwas mit Denken, mit Bewerten, mit Beurteilen zu tun. Mit welchen Prinzipien denken wir? Was sind die Voraussetzungen unserer logischen Schlussfolgerungen? Denken wir, dass Gott leben würde, dass er real wäre und auch eingreifen würde? Oder denken wir, als ob gar nicht da wäre, zumindest mit dieser Welt gar nichts zu tun hätte? Wie denken wir? Welche Gedanken bewegt unser Herz? Aber im Herzen bewegen wir nicht nur Gedanken und Argumente. Wir sind nicht nur wie so ein Schachspieler, der seine Figuren auf dem Brett mit unserem Denken ganz cool setzt, sondern in unserem Herzen, da ist noch etwas anderes. Da ist ein Streben, da ist ein Wollen, da ist ein Antrieb. Unser Herz zieht, aber wohin? Und wer zieht und bewegt mein Herz? Was zieht da? Was strebt da? Was drängt da? Paulus sagt, es sind die Begierden des Herzens. Es ist ein sündiges Begehren, etwas erstreben, was gegen Gottes Willen ist. Es sind nicht nur Wünsche und Pläne, die wir im Herzen hegen, sondern da ist auch ein Antrieb, diese in die Tat umzusetzen. Gott hat die Menschen ihren falschen Zielen und Wünschen ihrer Herzen überlassen. Gott hat gewissermaßen, ich spreche jetzt mal in einem Bild, den göttlichen Sicherheitsgurt gelöst. Und jetzt ist der Mensch, um im Bild zu bleiben, wie ein bissiger Kampfhund, dem man den Maulkorb abnimmt und den man von der Leine lässt. Und einmal losgelassen, kann der Mensch jetzt eine Menge tun und anrichten. Dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Das heißt, das Böse, das wir früher tun wollten, das müssen wir jetzt tun. Der Mensch wollte sündigen, jetzt muss er sündigen. Gott liefert den Menschen an sich selbst aus. Es gibt keine Sicherheitsschranken mehr. Der Mensch ist frei, alles Verkehrte zu tun, was sein Herz nur begehrt. Gott lässt ihn gewähren. Das ist unser tragisches Schicksal. Wohin strebt das Herz ohne Gott? Paulus sagt, zur Unreinheit. Und Unreinheit meint alles, was gegen Gottes Willen ist. Paulus verwendet den Begriff häufig im Zusammenhang mit sexuellen Sünden. Also zur sexuellen Unreinheit. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Und das wirkt sich dann eben so aus, wie in Vers 24 dargestellt wird. Dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. In den nächsten Versen werden wir noch genauer darauf eingehen. Liebe Gottesdienstbesucher, die Gefahr ist groß, dass wir Gottes Erkenntnis gegen Torheit eintauschen, wenn wir nicht auf Gott hören wollen. Und deshalb wollen wir mehr als auf alles andere auf unser Herz achten und beten, dass Gott auch unser Herz bewahrt. Wir wollen Gott in seinem Wort und auch in unserem Leben immer mehr erkennen, Gott erkennen, ihn ehren und ihn mit unserem ganzen Leben loben und auch ihm vertrauen. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, zur zweiten fatalen Vertauschung. Und diese zweite fatale Vertauschung ergibt sich oder folgt aus der ersten fatalen Vertauschung, statt Anbetung, Versklavung. Es gibt einen Grundsatz. Wer nicht den Schöpfer anbetet, der betet ein Geschöpf an. So ein Mensch ist versklavt, weil er an die Begierden seines Herzens ausgeliefert ist. Das heißt, was als Sünde im Herzen beginnt, das vergeht sich dann am Körper und am Körper der Mitgeschöpfe. Und hier macht das Paulus deutlich ein Beispiel der Sünde im Bereich der Sexualität. Paulus sagt, dadurch entehren sie sich. Luther übersetzt, sie schänden sich. Sie schänden den eigenen Körper und mit dem eigenen Körper den Körper der anderen Menschen. Und da Körper und Herz eng zusammengehören, schände ich auch dessen Herz, wenn ich seinen Körper schände. In Vers 24 spricht Paulus noch nicht über das Thema Homosexualität, sondern über sexuelle Sünden überhaupt. Also Ehebruch, Prostitution, Vielweiberei, außerehelicher Geschlechtsverkehr und so weiter. Jesus hat sogar ausgedehnt auf unreine Gedanken, die wir in dieser Hinsicht pflegen. Allerdings muss man an dieser Stelle auf ein Doppeltmissverständnis aufmerksam machen, das sich sehr schnell einschleichen kann und das wir auch vermeiden müssen. Das erste Missverständnis lautet, ausgelebte Sünde gibt es vor allem im Bereich der Sexualität. Und das zweite Missverständnis, Sexualität hat immer den Hang zur Sünde und sollte deshalb zurückgedrängt werden. Ihr seht, die zwei Missverständnisse, die hängen miteinander zusammen und beide werden klar von Paulus hier widerlegt. Ausgelebte Sünde gibt es nicht nur im Bereich der Sexualität. Und das macht hier Paulus deutlich mit dem Lasterkatalog ab Vers 29, den wir ja vorhin gelesen haben. 24 weitere Sünden, von denen nur zwei direkt etwas mit Sexualität zu tun haben, nämlich Unzucht und Treulosigkeit. Aber alle anderen, die Paulus hier nennt, und die haben wir, wie gesagt, vorgelesen, wie Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit und so weiter, die haben nichts mit Sexualität zu tun. Diese sind aber genauso sündig. Paulus erinnert extra in Vers 28, dass auch diese Sünden aus der gleichen Quelle fließen wie die sexuellen Sünden. Es ist kein grundsätzlicher qualitativer Unterschied. Auch diese Sünden von Vers 29 bis 31 werden in derselben Schaltzentrale ausgelöst wie auch die anderen, nämlich in unserem Herzen. Unwürdige Gesinnung, das ist also das erste Missverständnis. Sünde gibt es nicht nur im Bereich der Sexualität. Und das zweite Missverständnis, Sexualität hat immer den Hang zur Sünde und sollte deshalb zurückgedrängt werden. Das stimmt auch nicht. Der Leib des Menschen und auch seine Sexualität werden in der ganzen Bibel und auch bei Paulus sehr hoch geachtet, sehr geschützt, sehr gewürdigt. Und gerade hier in Vers 24 sagt Paulus, dass der Körper eine eigene Würde hat, ja, eine eigene Ehre hat. Denn wenn er keine Ehre hätte, könnte man ihn auch nicht entehren. Das ist schon sehr auffällig. Der Körper, die Sexualität, hat eine eigene Würde, hat eine eigene Ehre. Und wenn die Sexualität in der Ehe aufbewahrt werden soll, also in diesem Schutzraum, dann dient das gerade dazu, dass die Sexualität in ihrer ganzen Schönheit sich auch entfalten kann. Es hat eben eine eigene Ehre, eine eigene Würde. Gott will nicht nur unser Herz, Gott will auch unseren Körper gegen Sünde schützen. Und so hat es Paulus bereits an die Korinther geschrieben, sinngemäß, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid teuer erkauft, darum lebt so, dass ihr mit eurem Körper Gott preist. Also der Körper, die Sexualität, alles was damit zu tun hat, wird von Gott mit großer Würde bedacht. In den Versen 24 und 25 spricht Paulus zunächst ganz allgemein über die Sünde im Bereich des Körperlichen. Und nun wiederholt Paulus in den Versen 26 und 27 den gleichen Gedanken, aber am Beispiel der Homosexualität. Ich habe mich gefragt, warum greift Paulus gerade die Homosexualität als Beispiel heraus? Warum beschreibt er ausgerechnet diesen Spezialfall der Entehrung des Leibes? Da gibt es bestimmt mehrere Antworten. Aber vielleicht, weil hier die Auflehnung gegen Gottes Schöpfungsordnung und die zerstörerische Wirkung der Sünde besonders deutlich wird. Paulus klammert zumindest das Thema Homosexualität nicht aus. Paulus sagt, was der Wille Gottes in diesem Punkt ist. Und das erste auffällige Wort in diesem Zusammenhang ist das Wort vertauscht. Es hat ja schon bei der Wahrheit und beim Götzendienst angefangen. Da ist auch eine Vertauschung, eine Verkehrung, eine Umkehrung passiert. Paulus sagt, es gibt eine Analogie, eine Entsprechung zwischen Götzendienst und praktizierter Homosexualität. In beiden Fällen wird Gottes Wille in sein Gegenteil verkehrt. Beim Götzendienst, Vers 23, wird die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht mit dem Bild des sterblichen Menschen und dann sogar mit dem Bild der kriechenden Tiere. Und anstatt Gott anzubeten, betet der Mensch jetzt Bilder an, die er selber gemacht hat. Bei der Homosexualität, sagt Paulus, jetzt in Vers 26, da wird der natürliche Geschlechtsverkehr vertauscht mit dem unnatürlichen. Und in beiden Fällen wird Gottes Wille auf den Kopf gestellt. Und das macht Paulus hier deutlich, sowohl am Götzendienst als auch im Umgang mit der Sexualität. Und darum verwendet Paulus hier auch den Begriff natürlich. Das ist das zweite auffällige Wort in diesem Vers. Er sagt, es gibt eine natürliche Praxis von Sexualität. Was meint Paulus mit natürlich? Paulus meint mit natürlich, so wie Gott die Natur geschaffen hat. Also im Sinne der Schöpfungsordnung. So wie Gott die Natur gedacht hat. So wie Gott die Natur konzipiert hat. So wie Gott die Natur ausgerichtet hat. Das ist natürlich. Und wieder natürlich ist in Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung. So ist es gemeint. Es ist hochinteressant. Paulus unterstreicht hier die Bedeutung der Schöpfungsordnung durch die Wörter Mann und Frau. Diese Wörter sind im Griechischen sehr auffällig. Es sind nicht die Alltagswörter für Mann und Frau. Paulus verwendet hier für Mann und Frau zwei andere Wörter. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, woher hat Paulus diese zwei griechischen Begriffe für Mann und Frau her? Die Antwort ist direkt aus dem Schöpfungsbericht. Das ist spannend. Indem Paulus gerade diese Wörter für Mann und Frau gebraucht, ist es so, als ob er mit einem dicken gelben Textmarker heraushebt und deutlich macht, wenn ich von Mann und Frau rede, dann so, wie Gott sie geschaffen hat. Wenn ich von Mann und Frau rede, dann wie Gott sie beauftragt hat in seinem Konzept. Mann und Frau wurden füreinander geschaffen, als Ergänzung, als gegenseitige Hilfe. Und das ist natürlich im Sinne von, das entspricht Gottes Plan. Im Sinne von, das ist die gültige Schöpfungsordnung. Und jetzt vergleichen wir Gottes Ordnung mit der Vertauschung, die sich hier vollzieht. Man könnte auch etwas freier übersetzen und sagen, mit der Pervertierung, also der Umkehrung. Wenn Mann und Frau aus dieser natürlichen göttlichen Ordnung ausbrechen und sich dann stattdessen jeweils sich dem eigenen Geschlecht zuwenden. Und das ist, so Paulus in Vers 26, wieder natürlich. Das ist gegen die von Gott gegebene Schöpfungsordnung. Liebe Zuhörer, die Homosexualität dient nicht dem Menschen, sondern bindet ihn letztlich. Und das sage nicht ich, das sagt eine ehemalige Ikone der homosexuellen Bewegung in den USA, Michael Gladsey. Michael Gladsey hat inzwischen seine Frau Rebecca geheiratet, also ist nicht mehr homosexuell, aber er war davor viele Jahre eine Ikone der Homo-Bewegung. Sein Vater starb, als er 13 war, seine Mutter starb, als er 19 war und er sagt, er empfand sich mit 14 als homosexuell. Er schreibt, mit 20 Jahren erklärte ich mich offen homosexuell gegenüber allen, die ich kannte. Mit 22 Jahren wurde ich Verleger der ersten Zeitschrift für junge Homosexuelle. Und mit dieser Zeitschrift hat er dann auch Karriere gemacht. Young Gay America war der Titel. Es gab viele Auftritte in den Medien. Er brachte es sogar bis auf die Titelseite des Time Magazine. Doch dann überkamen ihn Zweifel, ob das alles, was er da macht, auch richtig sein kann. Er kam in eine persönliche Krise, er wurde krank und er fing an zu beten. Und Gott hat seine Gebete erhört. Er ist in einigen Schritten aus dieser ganzen Bewegung herausgekommen. Ist gar nicht so einfach. Und er schreibt, mir wurde klar, dass die Homosexualität weder naturgegeben noch befreiend ist, sondern verhindert, unsere wahre Identität zu finden. Wir können die Wahrheit nicht mehr sehen, wenn wir von der Homosexualität geblendet werden. Wir glauben, von der Homosexualität beeinflusst, dass Unzucht nicht nur akzeptabel, sondern eine Tugend ist. Es ist nicht leicht, da rauszukommen, weil alle, die Homosexuellen helfen wollen, davon frei zu werden, gleich von der Gesellschaft verdächtigt werden. Er schreibt weiter, die Homo-Ideologen haben wegen ihrer Verblendung verbrannte Erde hinterlassen. Wer ihnen helfen will, also da rauszukommen, wird als Feind bekämpft. Die wenige Hilfe, die es gibt, wird als niederträchtig dargestellt, lächerlich gemacht oder rhetorisch zum Schweigen gebracht oder neuerdings durch Gesetzesbestimmungen für illegal erklärt. Dass also Organisationen, die sich um Homosexuelle bemühen, verboten werden. Doch er bekennt, Gott ist mir entgegengekommen. Und in der Bilanz seines Lebens schreibt er schließlich, die Homosexualität hat mir 15 Jahre meines Lebens geraubt und mir ein Leben zwischen Kompromissen, Selbstbetrug und Lüge aufgezwungen. Und ich habe sie wegen meiner Medien und meinem Dafürhalten noch gefördert und verbreitet und damit viele andere junge Menschen verführt. Als Anführer der Bewegung hatte ich oft Gelegenheit, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und wenn ich das, was ich gesagt habe, löschen könnte, würde ich sofort tun. Schließlich noch ein letztes Zitat. Wenn Gott uns die Wahrheit offenbart hat, dann hat es einen guten Grund. Sie ist uns geschenkt, damit wir selbst sein können, damit wir wirklich unsere wahre Natur als Gottes Ebenbild erkennen. Es geht nicht um Trugbilder, um Fantasien und Scheinwelten, wie sie die Homosexualität bietet, sondern es geht um die Wahrheit. Zitat Ende zu Michael Gletze, der führende Sprecher dieser Bewegung noch vor wenigen Jahren. Michael Gletzes Äußerungen machen noch einmal klar, es geht hier nicht um Geschmacksfragen. Es geht hier in keiner Weise um irgendwelche Vorlieben. Es geht auch nicht um irgendwelche gesellschaftliche Mehrheiten im 21. Jahrhundert, sondern es geht einzig und allein darum, was der Schöpfer in seiner Ordnung festgelegt und vorgesehen hat, wie er seine Natur eingerichtet und auch ausgerichtet hat. Liebe Zuhörer, allein Gott hat es verdient, angebetet zu werden. Eigentlich müssten alle Menschen Gott anbeten, aber wenn wir uns dagegen entscheiden, beten wir automatisch etwas anderes an. Wir sind dann ausgeliefert, wir sind nicht mehr frei, wir sind gefangen, wir sind versklavt. Das wäre ein verhängnisvoller Tausch. Deshalb wenden wir uns ganz Gott zu. Er soll das Zentrum unseres Lebens sein. Ihn wollen wir anbeten mit unserem Denken, Reden und Tun, weil er der wahre und der allmächtige Gott ist. Kommen wir zum dritten verhängnisvollen Tausch. Statt Leben, Tod. Das ist das tragische Ende all dieser verhängnisvollen Vertauschungen. Ein Totalschaden. Das logische Ende der Sünde ist der Tod. Doch Paulus sagt nicht nur, dass die Homosexualität als Sünde prinzipiell schlimmer ist als andere Sünden. Jede Sünde ist ernst zu nehmen. Aber die praktizierte Homosexualität eben auch. Und deshalb schreibt er in Vers 27, Sie, also die Menschen, haben den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist etwas rätselhaft, aber wahrscheinlich meint Paulus damit, dass die Homosexualität, das gilt natürlich auch für alle anderen Sünden, die selbstzerstörerische Wirkung der Sünde besonders deutlich wird. Sünde richtet sich am nachhaltigsten gegen den, der sie begeht. Das Schlimmste an der Sünde ist ja immer ihre Auswirkung auf das Verhältnis zwischen mir und Gott. Das ist das Schlimmste. Deshalb brauchen wir ja auch Vergebung von Jesus. Aber manche Sünden haben eine bestimmte Dynamik, die ihr bedrückendes und zerstörerisches Potenzial relativ bald erkennen werden lassen. Und zu dieser besonderen Gefährdung der ausgelebten Sexualität gehört sicher auch die besondere Anfälligkeit für die Immunerkrankung AIDS. Das wird noch einmal dadurch verstärkt, dass unter Homosexuellen häufiger Partnerwechsel eine große Rolle spielt. Das Robert-Koch-Institut stellte fest, dass 2/3 aller HIV-Übertragungen durch gleichgeschlechtlichen Kontakt von Männern stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV zu infizieren, ist bei homosexuellen Praktiken 70-mal, also nicht 70%, 70-mal, das sind 700%, höher als bei anderen. Aber AIDS ist nicht, 7000% wären es, ja, mal 100. Aber AIDS ist nicht die einzige körperliche Krankheit. Noch viel schlimmer verhält es sich mit Syphilis. 90% der Übertragungen geschieht durch gleichgeschlechtlichen Kontakt. Es geht weiter mit Hepatitis B und C und weiteren Seuchen. Die meisten enden tödlich, wenn man sie nicht behandelt. Auch wenn man sie behandelt, enden sie tödlich. Eine neuseeländische Studie hat festgestellt, dass homosexuell orientierte Jugendliche deutlich häufiger an schweren Depressionen, Angstneurosen, Nikotinabhängigkeit, anderen Süchten sowie verschiedenen anderen psychischen Erkrankungen litten als andere Jugendliche. Auch die Selbstmordrate ist deutlich höher. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat der Mensch den Tod für das Leben eingetauscht, obwohl doch Jesus das Leben in volle Genüge schenken will. Warum schreibt Paulus das? Für Paulus ist ausgelebte Homosexualität ein sprechendes Beispiel dafür, wie Sünde sich letztendlich immer gegen Gott richtet. Und in diesem Fall frontal gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Und darum muss Sünde früher oder später an Gottes Urteil scheitern. Sünde hat immer eine zerstörerische Wirkung, nicht nur für das irdische Leben, nicht für den Körper, sondern auch für den Geist und die Seele. Sünde trennt von Gott. Aber damit ist ja noch nicht alles gesagt. Es fehlt ja noch der Vers 32. Man kann es sich kaum vorstellen, aber dieser Vers bringt eine Zuspitzung der Verirrung des Menschen. Paulus schreibt, nachdem er diesen Lasterkatalog eingefügt hat, in Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind. Also da haben wir nochmal diesen Eintausch gegen den Tod. Welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Wir werden diesen Vers in der Bibelstunde dann noch genauer anschauen, deshalb will ich gar nicht so viel dazu sagen. Paulus schreibt hier die bewusste Unterstützung von Sünde. Wohlgemerkt, es geht nicht nur um ausgelebte Homosexualität, sondern um all die hier genannten Sünden. Paulus sagt, es gibt immer noch eine Steigerung, nicht nur selbst tun, sondern sich darüber freuen und Beifall klatschen, wenn andere sündigen. Was ist die Antwort der Gemeinde auf die Homosexualität? Auf jeden Fall nicht Spott und Hohn. Paulus hat nicht verächtlich über die Homosexualität gesprochen, sondern traurig. Paulus ist nicht zynisch geworden, sondern hat sehr liebevoll und ernst Gottes Wahrheit in die Situation hineingesprochen. Das ist unsere Aufgabe, die Wahrheit liebevoll, aber auch eindeutig zu erklären. Die biblische Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort gezeigt hat, die müssen wir sagen. Und wenn wir Gottes Wahrheit bekannt gemacht haben, so wie auch über alle anderen Sünden bekannt gemacht haben, dann schafft das natürlich nicht nur Schrecken, sondern auch Hoffnung. Denn wenn Jesus etwas als Schuld diagnostiziert hat, dann will er es auch vergeben. Dann will er auch davon freimachen. Und Paulus kannte entsprechende Biografien aus seiner Seelsorge in Korinth und er wusste auch von Homosexuellen und auch ehemaligen Homosexuellen, die sich jetzt im Gottesdienst versammelt haben. Er schreibt in Korinther 1, 1. Korinther 6, Vers 9, ja, den Vers habe ich nicht, 1. Korinther 6, Vers 9, den lese ich vor, täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, damit sind Homosexuelle gemeint, noch Knabenschänder, also alles sexuelle Sünden bis jetzt, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Als Christen dürfen wir niemanden gegen seinen Willen zu irgendetwas drängen oder auch manipulieren. Das Evangelium kennt keinen Zwang. Das macht auch Jesus immer wieder deutlich. Aber Jesus ruft die Sünder und Verlorenen zu sich, so wie er auch uns zu sich gerufen hat. Und Jesus hat es deutlich gesagt in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das gilt für jeden. Jesus ruft jeden. Paulus konnte dieses Kapitel nicht zu Ende schreiben, ohne ein Stoßgebet in Vers 25 von sich zu lassen. Vers 25. Dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit, Amen. Das hat er dazwischen gerufen. In diesen Aufruhr gegen die Schöpfung, in diese Rebellion gegen Gott, wusste er, der Schöpfer verdient unsere Anbetung. Und deswegen hat er, bevor er diese ganze tragische Verwirrung beschrieben hat, mit Vers 16 vorgearbeitet, vorgebaut. Und Vers 16 schreibt er, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt. Wie so ein Fels in der Brandung ist dieser Vers. Bevor das ganze Tragische beginnt, hat Paulus diesen Felsen gesetzt, damit wir uns dran halten können. Je besser wir diesen Vers von heute die Verse auch von heute kennen, je genauer wir die Verse von heute auch verstehen, über all die Tragik der Sünde, die Paulus hier beschreibt, umso mehr freuen wir uns auch über diesen Vers 16. Und umso besser verstehen wir auch diesen Vers 16. Und ich habe diesmal ein Wort in Vers 16 noch besser verstanden und ich will damit auch schließen. Ich lese Vers 16 nochmal vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt. Für jeden. Mag eine Schuld in unseren Augen noch so schlimm erscheinen, das können ja auch ganz andere Sünden sein, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Hier steht, für jeden. Für jeden, der glaubt. Jesus ruft Sünder zu sich und macht sie frei. Amen.